Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Mindset. Diese Episode ist etwas Besonderes, denn die Unterhaltung hat schon vor dieser Episode angefangen. Und zwar bei dem Podcast Konflikt Power aufs Ohr von Axel Maluschka. Wir beide haben uns etwas länger unterhalten. Der erste Teil ist in seinem Podcast erschienen und der zweite ist jetzt dieser hier. Insofern darf ich erstmal alle Hörer von Axel ganz herzlich begrüßen, falls ihr hierher gewechselt seid. Wir haben uns in diesem ersten Teil ein bisschen mehr darüber unterhalten, was es mit diesem agilen Arbeiten eigentlich auf sich hat. Und in diesem Teil, liebe Stammhörer von mir, geht es dann um das Thema von Axel. Und das ist nun mal Konflikt. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil hören wollt, müsstet ihr nochmal wechseln. Link dazu natürlich in den Shownotes. Wer also wissen will, was Axel zum Thema Konflikt zu erzählen hat und was das Ganze auch noch mit Karate zu tun hat, der muss dranbleiben. Viel Spaß mit Axel Maluschka. Ja, hallo Axel.
Ja, grüß dich Ansgar.
Wir sind offiziell im zweiten Teil unserer kleinen Podcast-Rallye. Das heißt, ich war schon bei dir zu Gast, für die Hörer, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Und jetzt bist du bei mir. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich darf dich trotzdem für meine Hörer einmal vorstellen. Also, wer ist Axel Maluschka? Du bist Kommunikationstrainer. Und wir haben uns kennengelernt über die GSA, über die German Speakers Association, weil du auch Keynote-Speaker bist. Also du trainierst nicht nur, sondern du, ähnlich wie ich, bist so begeistert von deinem Thema, dass du das auch gerne in die Öffentlichkeit tragen möchtest und dafür auch auf die Bühne gehst. Genau. Und das, was für dich, also was für mich ein ganz großer Punkt ist, und man sieht es auch bei deinem Podcast, das ist, du bist seit mit Leidenschaft im Thema Karate drin. Und ich glaube, du hast mir gesagt, seit 26 Jahren oder so. Also
richtig, genau.
Sehr, sehr lange. Und ich kenne mich ja nun leider so gar nicht aus. Aber der vierte Dan ist ein Schwarzgurt. Und ist es sogar der vierte Schwarz? Oder wie war das? Ich kriege das gar nicht.
Ja, genau. Sinn. Der vierte Schwarzgurt gerade.
Und gibt es da noch ein oder zwei drüber? Oder wie war das?
Ja, das kannst du so nicht sagen. Also es gibt normalerweise noch mal 10 Meistergrade oder Schwarzgurtgrade in vielen Stilen. Es gibt ja 10 Schülergrade in vielen und dann nochmal 10 Meistergrade. Der vierte ist also so halb unterwegs. Ich bin zufrieden. Ich lege auch persönlich nicht so viel Wert auf diese Streifen auf dem Gürtel, weil ich gucke mir gerne an, was ein Mensch auf der Matte kann. Also jetzt speziell im Karate oder im Leben, in seinem Job, in seinen Aufgaben. Wie ist der drauf? Welchen Charakter hat der? Da sind mir die Streifen und Status und bla bla bla. Das wäre alles nicht so wichtig. Aber mein Trainer, der ist selber in unserem Stil der Höchste, der hat einen 6. Dan, also ist 2 über mir und ich bin der 2. in unserem Stil. Und mein Trainer, der hatte mich dann 2012, wie soll ich das formulieren, fast schon hingetragen zur Dan-Prüfung, zur Schwarzgurt-Prüfung, weil er gesagt hat, es geht nicht, dass du als Schüler gerade die ganzen Schwarzgurte verprügelst, da müssen wir was dran ändern.
Sehr schön. Von Haus aus bist du Wirtschaftsmathematiker, das vielleicht auch noch so ein bisschen als Hintergrund. Du bist, wie ich, selbstständig seit 2003. Hast auch so ein eigenes Kommunikationssystem entwickelt, mit dem du sowohl Selbstständige, aber als auch Business-Teams sozusagen hilfst. Und privat kann man zu dir noch sagen, ich glaube, du hast in Bonn gelebt, bist jetzt in Bad Honnef, ne?
Ja, genau. Seit dreiviertel Jahr bin ich jetzt hier in Bad Honnef, Egidienberg, genau.
Ja, also ein bisschen raus, ein bisschen mehr Ruhe.
Ja, und ich wundere mich, ich sag mir, Mensch, warum habe ich das nicht früher gemacht? Ich habe so lange in dieser kleinen, geduckten Stadt gelebt, wo es im Sommer furchtbar heiß und drückend ist. Und hier, wir sind wirklich 150 Meter vom Naturschutzwald entfernt, mit dem Hund raus. Bist du sofort im Wald? Es ist einfach genial hier oben. Ich bin da schwer begeistert.
Also auch ein wichtiges.
Hundebesitzer, auch das noch. Genau.
Ja. Was für einen Hund hast du?
Wir haben einen Cavalier King Charles Spaniel. Das ist so ein kleiner, süßer 8-Kilo-Hund. Ja. Wird im Allgemeinen als sehr süß und Teddybär-mäßig bezeichnet. hat aber seinen eigenen Charakter, wie so oft.
Wie das in den kleineren, obwohl die Großen haben auch Charakter, so ist das nicht. Ja, das mal so als Einführung zu Wer ist Axel? Und alle meine Gäste kriegen am Anfang eine Frage, das haben wir im ersten Teil unserer Rallye schon ein bisschen über Agilität gesprochen. Trotzdem kriegst du jetzt die Frage, sag mal, wenn du das Wort agil oder Agilität hörst, was stellst du dir eigentlich darunter vor?
Also prinzipiell denke ich nicht zuerst ans Arbeiten, sondern ich denke tatsächlich an Beweglichkeit. Agilität, da denke ich an körperliche Beweglichkeit.
Keine Überraschung,
das heißt, bei einem Karate. Genau, also da geht es eben für mich darum, kann jemand mit dem Fuß in Kopfhöhe noch kommen, obwohl er vielleicht schon, so wie ich, nicht mehr ganz so taufrisch ist, kann er seinen Körper entsprechend agil bewegen, ist er halt noch beweglich. Aber natürlich habe ich von Agilität auch im Zusammenhang mit dem Arbeiten oder Stichwort New Work gehört. Ja. Habe ja dazu auch schon 2 Podcast-Folgen bei mir gemacht. Jetzt mit dir heute die 3. Folge zu dem Thema. Und ich finde das halt generell sehr spannend. Nicht zuletzt, weil wir haben es auch bei mir schon besprochen, weil eben das Mindset von uns Selbstständigen normalerweise auch ein agiles sein sollte, also ein bewegliches. Das heißt, bei mir ist es so, ich probiere Dinge aus und justiere dann je nach Ergebnis. Ja, ich habe zum Beispiel, letztes Jahr habe ich ein Newsletter-System kennengelernt, also ein sogenanntes Autoresponder-System, ja, wo man im eigenen Verteiler, im eigenen E-Mail-Verteiler, wo ich an meine E-Mail-Abonnenten E-Mails schicke, wo ich mehr geschichtenbasiert erzähle und etwas da über mich erzähle und über meine Angebote und so weiter.
Ja.
Und das habe ich gesehen, habe mich dafür begeistert und habe es ausprobiert.
Ja.
Genau. Und das und dann gucke ich halt, genau, ob es funktioniert. In dem Fall hat es noch nicht so ganz funktioniert, muss ich dazu sagen. Hat verschiedene Ursachen dann, die habe ich dann im Lauf der Monate versucht herauszufinden. Unter anderem auch mit Befragung der Abonnenten, die haben ja auch zum Teil geantwortet. Mhm. Und so passe ich dann mein Verteilersystem, meine E-Mails, meine Inhalte immer wieder an. Und das ist zum Beispiel für mich auch Agilität.
Ja, sehr schön. Und ich glaube, also mein Empfinden ist nicht wissenschaftlich gedeckelt, aber Agilität kommt für mich aus der körperlichen Bewegung, aus dem Turnen, aus dem, wo auch immer, Karate von mir ist auch, ja. Es kommt aus ich beschreibe einen Körper als agil oder einen Menschen als agil, weil er sich besonders gut bewegen kann, besonders gut, bewegen. Bewegen ist, glaube ich, das Richtige.
Ja, klar, Agilität, Beweglichkeit, genau.
Und ich finde das so cool, weil die deutsche Sprache, gut, das im Englischen ist wahrscheinlich ähnlich, aber in diesem Fall ist die deutsche Sprache sehr, sehr präzise. Ne? Also agil ist nicht gleich flexibel für mich. Für mich ist flexibel etwas, das wird einem Gegenstand angetan und der gibt dann nach sozusagen.
Mhm.
Und agil ist für mich etwas, ein Mensch macht von sich aus etwas. Ja klar, er macht das vielleicht auch auf einen äußeren Reiz hin, dass er sich bewegen muss, damit er was erreichen kann. Aber er wird nicht gedrückt, er wird nicht gebogen, er wird nicht gestupst oder sowas.
Mhm.
Und das finde ich einen ganz feinen, aber wahnsinnig wichtigen Unterschied.
Ja, spannend.
Bin ich aktiv? Oder bin ich passiv?
Ja.
Und dieses Resilient wäre dann der 3. in dem Bunde, finde ich auch eine ganz wichtige Eigenschaft. Aber Resilienz sagt ja eigentlich, ich komme zu meinem Ausgangszustand zurück. Ein agiler Mensch endet aber am ganz anderen Ende der Matte und steht nicht einfach wieder auf der Stelle auf, wo er am Anfang gestanden ist. Also ja, also das finde ich, da kommt meine kleine Wortliebe so durch, ja.
Ja, cool. Genau. Flexibel würde ich auch sagen, bedeutet biegsam. Und wie du schon gesagt hast, da wird jemand gebogen, also ist passiv oder auch verbogen. Und Resilienz habe ich jetzt noch nicht so, hätte ich jetzt eher mit Widerstandsfähigkeit oder etwas einzustecken im Karate jetzt, sage ich mal.
Nehmerqualitäten, ja.
Nehmerqualitäten, genau, der Boxer mit den Nehmerqualitäten. Genau, das hätte ich jetzt da einsortiert. Also, dass mich Sachen einfach nicht umhauen. Ja, dass ich weiter lebendig bleibe, um es mal so zu formulieren, gesund im besten Fall und einfach Widerstandskraft habe. Ja.
Lass uns mal kurz Also, wo möchte ich heute mit unseren Hörern und mit dir hin in dieser Folge? Dein Thema ist Kommunikation mit dem Fokus auf Konflikte. Mhm. Glaube ich, darf ich so sagen, oder?
Ja, na klar.
Und Konflikte ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, da würde ich gerne drauf gucken, weil wir auch in agilen Themen und agilen Teams durchaus Konflikte haben. Und ich glaube, das, was in der Welt da draußen immer noch so rumfleucht, ist die Vorstellung, Konflikt ist was Negatives. Mhm. Da können wir vielleicht mal drüber diskutieren, ob das dem wirklich so ist. Mhm. Ein bisschen schon rhetorische Frage, was ich hier gerade mache. und das Zweite ist, ich liebe es ja, Leute aus einem ganz anderen Bereich zu holen. Nun bist du jemand, der im Karate tief drin ist und Konflikt in der Kommunikation bearbeitest, also und hast mit Agilität erstmal primär nicht so wahnsinnig viel mit unserer Blase Agilität zu tun. Das finde ich so wahnsinnig spannend zu gucken, wie gehst du das Thema denn an? Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich erstmal verstehen, was hat denn Karate mit Konflikten zu tun? Oder gibt es da überhaupt eine Brücke?
Ja, prinzipiell kann man natürlich sagen, der Karateka löst Konflikte auf eine Art. Ja, das ist dann, es geht die Blase an, die Denkblase bei den Leuten. Hä? Nein, also was hat Karate mit Konflikten zu tun? Im Grunde genommen ist es meine persönliche Geschichte. Ja. Ich habe mit Karate angefangen, nicht weil ich kämpfen lernen wollte, sondern weil ich in Konflikten nicht mehr unterliegen wollte. Ich wollte also Kämpfe vermeiden, ohne zu unterliegen. Mhm. Ja, also wenn du dich mit dem Thema, wir machen halt selbstschutzorientiertes Karate. Das heißt, wir machen unsere Leute fit, dass sie in einer Ernstsituation auf der Straße gesund aus der Situation rauskommen. Also das ist unser Anliegen. Dabei haben wir halt noch Fitness und viel Spaß in der Gruppe zusammen. Und ich habe halt selber Situationen erlebt, früher als Kind, als Jugendlicher, wo ich in brenzlichen Situationen war, wo mir Schlägerei, Gewalt angedroht wurde und ich war wie gelähmt. Mhm. Und das war eigentlich so meine Trigger-Story oder meine Signature-Story, wie man so schön sagt, die für mich der Ausschlag war, dann mit Karate anzufangen. Ich wollte diese Lähmung nicht mehr. Ich wollte diese Demütigung nicht mehr. Mhm. Aber ich hatte auch keinen Bock zu kämpfen, weil kämpfen ist doof. Ein Kampf ohne Regeln, gehen nur Verlierer raus. Mhm. Wer auf der Straße sich rumkloppt, das ist ein Idiot, auf Deutsch gesagt. Mhm. Es sei denn natürlich, du wirst zwangsweise in so eine Situation gebracht. Ja, und also ich möchte Kämpfe vermeiden, aber dabei nicht der Loser sein. Und das war mein Antrieb. Und genau das Gleiche, dieses, ich sag mal, Mindset, solltest du für deine Konflikte anwenden. Du willst den Kampf vermeiden, also sprich die Eskalation, aber du willst auch nicht als der Loser vom Platz gehen. Mhm. Und im besten Fall gehen zwei Gewinner aus dem Konflikt, weil beide das bekommen, was sie eigentlich wollen.
Reden wir da von Augenhöhe?
Ganz genau. Das ist das wichtige Stichwort.
Aber jetzt ganz kurz, ich muss noch mal meine Frage, ich hätte eine andere Frage. Wie alt warst du, als du in die Situation warst, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr bloß dastehen, möchte ich nicht mehr.
Also das mit dem, die Story mit dem Schulschläger, die ist mir mit 13 oder 14 passiert, also wo ich wirklich als Jugendlicher, als Kind mir fast die Hosen gemacht habe, weil mir ein Typ Prügel angedroht hat und der hat mich dann auch richtig psychisch, terrorisiert. Und ich habe dann als junger Erwachsener, da war ich glaube ich, lass mich so 21, 22 gewesen sein, da habe ich dann wieder mal eine ähnliche Situation erlebt, nur eben als Erwachsener, als junger Mann und dachte mir, ey, das kann doch nicht sein, dass ich da so, ich habe mich selber als feige empfunden und halt mich als Unterlegener gefühlt, wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange und da habe ich gesagt, da muss ich was gegen machen und dann habe ich angefangen damals mit einer Art Kung-Fu, habe das ein Jahr lang gemacht und dann bin ich aber relativ schnell über meinen Trainer auf Vollkontakt-Karate gekommen und das war eigentlich ganz cool. Der hat mich gefragt, ob ich mal mit ihm trainieren will. Ich habe halt dieses Kung-Fu gemacht, dachte mir so nach einem Jahr, da kann ich schon ein bisschen was. Und dann habe ich mich mit ihm privat getroffen und er hatte gerade als erster Deutscher den schwarzen Gürtel im Ashihara-Karate gemacht. Ein Ashihara-Karate ist so ein ziemlich brutaler Stil. Da hat er einen Kampf gegen 50 Männer gemacht. Vollkontakt. Jeder Kampf 90 Sekunden.
Stopp, Vollkontakt muss noch kurz erklären, für nicht jeder kennt den Begriff.
Was okay. Vollkontakt heißt einfach, denn du die Trefferfläche ist der Körper komplett. Du darfst dort treten, so hart wie du willst. Ausgenommen ist der Genitalbereich. Du hast aber auch einen Tiefschutz an. Und zum Kopf darf auch getreten werden, auch mit Kontakt. Das ist Vollkontakt. Und
im Gegensatz zu, ich höre
dann gibt es
ein paar Millimeter vor dem Kopf mit meiner Bewegung auf. Oder
ja, das wäre Nullkontakt, genau. Also es gibt verschiedene Abstufungen. Es gibt Nullkontakt, Leichtkontakt und Vollkontakt oder auch Semikontakt. Und genau, und das sind die verschiedenen Abstufungen. Und da gibt es halt Stile, die stoppen komplett. Ja. Für mich ist sowas kein Karate, weil das ist wie Schwimmen ohne Wasser. Dann gibt es halt den Semikontakt, das ist so der Versuch, das Ganze zu entschärfen und oder Leichtkontakt eben. Und dann gibt es eben den Vollkontakt und das ist für mich dann die Annäherung an die chaotische Ernstfallsituation.
Okay, genau. Und du kleiner Einjahres-Kung-Fu-Profi bist zu einem Trainer, der Vollkontakt mit 50 Männern
richtig, hat. Genau. Und der Jürgen, den kannte ich vorher schon. Wir haben im selben Studentenwohnheim gewohnt und das ist so ein Intellektueller, so mit Brille, so sieht total harmlos aus. Ja. Und dann haben wir uns warm gemacht und dann fragt er mich, so sollen wir ein bisschen leichtes Sparring machen? Und ich so, okay. Ja, und da hat der Typ mit mir kurz einen Prozess gemacht. Ja, der hat den Boden aufgewischt mit mir und ich lag am Boden und habe mich wieder angetrickert gefühlt. Aber in dem Moment habe ich eine Entscheidung gefällt. Ich habe gesagt, geil, das will ich auch können.
Ja.
Ja, okay. Und dann kurze Zeit später hat er dann seine erste Trainingsgruppe aufgemacht. Und dann habe ich meine Kumites gekämpft. Also ich habe dann die 50 Mann Kumite habe ich nicht gemacht. Also so verrückt war ich nicht. Aber 15 habe ich auch einmal gemacht. Das hat mir aber auch gereicht.
Wie muss ich mir das vorstellen? 15 Gegner, also aber nicht alle auf einmal, oder?
Nee. Jeder Kampf dauert 90 Sekunden im Ashihara. Ja. Und ohne Pause allerdings. Also hast keine Erholungszeiten.
Boah.
Und dein Ziel ist es, nach diesen Kämpfen, also du kannst ja nicht gewinnen oder so, du kannst sie nicht wegpumpen, das ist Quatsch. Ne? Nach spätestens im dritten Kampf als gut Trainierter pumpst du eigentlich nur noch. Und dein Ziel ist es danach, aus eigener Kraft zu stehen.
Okay, das ist ein bisschen Jackie Chan in real life geführt.
Ja, so in der Art, genau.
Also in seinen Filmen, wo er immer gleich 30 Gegner hat.
Und genau. Ja. Wobei halt, wie gesagt, jetzt in dieser Form der Prüfung, das gehört ja zur Prüfung dazu, hast du halt geregelt immer nur gegen einen, eins gegen eins. Es gibt auch eine Prüfungsform, da kämpfst du gegen zwei gleichzeitig. Das habe ich auch mal gemacht, das ist auch heftig. Also es ist noch heftiger als so ein Kumite. Also das Kumite ist eigentlich eher so eine Ausdauer- und Mentalübung, sag ich mal. Dass du wirklich durchhältst und die Schläge und Tritte wegsteckst und irgendwie noch Gegenwehr zeigst.
Wow. Also okay, Respekt. Das heißt, also Nehmerqualitäten hast du dann auch. Und wahrscheinlich auch im Leben schon den einen oder anderen blauen Fleck gehabt, oder?
Ja, das auch. Ich habe auch durch Training Knochenbrüche gehabt, Sehnen, Bänderabrisse und sowas. Ich muss aber dazu sagen, das habe ich auch ein bisschen meinem Charakter zuzuschreiben. Also weil ich bin dann so ein ganz oder gar nicht Typ. Muss nicht zwangsläufig so sein. In unserem heutigen Karate hier bei uns in unserem Dojo arbeiten wir auch mit Vollkontakt, aber zivilisiert. Also ich sag mal so in 90ern, das war eine etwas verrückte Zeit auch für mich. Da haben wir schon ziemlich gut Gas gegeben und ich persönlich auch. Und das machen wir jetzt alles bei uns im Dojo zivilisierter, zumal die Trainingsteilnehmer, die Schüler bei uns alle ein bisschen älter und berufstätig sind. Mhm. Da kannst du ja nicht mit blauen Augen am nächsten Tag ins Büro gehen. Interessanterweise kriegst du keine blauen Flecken mehr am Körper nach einer gewissen Trainingszeit. Also wenn du so 2-3 Monate regelmäßig trainierst, gewöhnt sich der Körper dran. Und irgendwie strafft sich das Gewebe oder die Muskeln oder was auch immer. Und du kriegst keine blauen Flecke mehr. Also nur noch selten. Ich habe vielleicht so 1-2 Mal im Jahr noch einen blauen Fleck. Aber dann muss schon so ein richtiges Tier zugetreten haben.
Ich erinnere mich mal, dass du mal gesagt hast, als wir uns getroffen haben, ja, kannst du mir auf den Bauch hauen. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Aber okay. So, aber das war sozusagen dein Weg ging sozusagen da rein in diese Form von Vollkontakt-Karate.
Genau.
Mit der Motivation, ich will mich nicht mehr so hilflos und so peinlich hast du nicht gesagt,
unterlegen
fühlen,
genau.
Ja, wenn es zu einer solchen Situation kommt. Genau. Ist so eine Situation nochmal aufgetreten?
Ja, mehrfach, klar. Also das werde ich ja häufig gefragt, und musstest du das Karate mal anwenden? Ich sage dann immer, ja, aber nicht so, wie du denkst.
Ja.
Weil ich hatte brenzlige Situationen, ich sag mal so, ich glaube, bis ich 30 war, 3-4 Stück. Und ich konnte die tatsächlich dadurch deeskalieren, dass ich dem anderen zu verstehen gegeben habe, du pass mal auf, du kannst gern versuchen, mir einen aufs Maul zu hauen, aber das wird nicht gut für dich enden. Und natürlich habe ich auch gleichzeitig immer noch gesagt, ich will das nicht, lass mich in Ruhe. Mhm. Also ich habe erstens darauf gedrängt, ich will keine Schlägerei. Das Schlägerei ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, für Idioten. Aber wenn du es willst, bin ich bereit dafür. Und diese Kombination hat alle dazu gebracht, mich nicht anzugreifen. Mhm. Und in dem Sinne habe ich es angewendet, ohne es anzuwenden. Und das ist natürlich für mich zumindest der beste Weg.
Also ich verstehe mich ganz, du bist ja auch kein kleiner Typ. Wie groß bist du?
1,87.
Ja, also du bist ja ein stattlicher Mann, der da irgendwie auf der ich würde mir das zweimal überlegen, jemanden wie dich einfach anzugehen. Aber offensichtlich hast du das
Ich erlebt, glaube, ja. Das waren alles Betrunkene. Also, soweit ich mich erinnere, waren die, glaube ich, alle betrunken. Einmal war nach einer Party, einmal war nach einem Festival. Ja. Und das sind dann wirklich so Idioten, die Streit suchen. Ja. Und ich bin da auch ein bisschen stolz auf, dass ich selbst diesen Betrunkenen klar machen konnte, pass mal auf.
Lass das mal lieber.
Mit mir lieber nicht.
Ja.
Genau.
Also
dem einen war es sogar noch so, der in seinem Wohnheim, da wohnt ein Trainingskollege von mir. Und da habe ich dem dann danach gesagt, nachdem er von mir abgelassen hat, ach übrigens, kennst du den und den? Ja, den kenne ich, klar, der wohnt 2 Zimmer weiter. Ich sage, weißt du, was der in seiner Freizeit macht? Ja, das ist so ein Bekloppter, der macht da so ein ganz heftiges Karate. Sag ich, ja, das ist ein Trainingskollege von mir. Da war der sowas von erleichtert.
Hat er realisiert, was ihm da gerade entgangen ist.
Sehr schön. Genau.
Also ich bin etwas überdurchschnittlich groß mit 2,02 Meter, aber ich habe jetzt einmal nochmal so eine Situation gehabt, die habe ich aber selber provoziert, wo ich echt dumm mich verhalten habe, das muss man auch mal sagen, kann einem auch mal passieren, war aber auch nicht keine Absicht, ich habe es auch eingesehen und so, aber erstaunlicherweise, Größe ist dann manchmal auch so ein bisschen, ab einer gewissen Größe kommt auch keiner mehr, also das ist zumindest meine Erfahrung. Okay, aber zurück zur Sache. Also du hast das genutzt und jetzt höre ich da so ein bisschen raus, da war ein gewisses Selbstbewusstsein ja auch dann da. Das heißt, pass mal auf, ich will's nicht, aber wenn du es drauf anlegst, kannst du es gerne haben, nur das willst du nicht. Mhm. Wo ist da die Brücke zum Konflikt, zum Thema Kommunikation?
Mhm. Die Brücke ist ganz einfach. Letztendlich geht es bei mir bei guter Kommunikation tatsächlich um das, was wir vorhin schon gesagt haben, um Augenhöhe.
Yeah.
Das heißt also, dass ich dem anderen Menschen auf Augenhöhe und respektvoll begegne. Auch Respekt ist ja ein super wichtiger Anteil. Das ist ja fast in unserer DNA, in der Karate-DNA drin.
Yeah.
Wir jetzt bei uns sind zwar nicht so japanisch, also wir sind eher locker sozialisiert, so holländisch, sag ich mal. Aber Respekt gehört trotzdem dazu. Respekt vor den eigenen Grenzen, Respekt vor den Grenzen jeweils meines Trainingspartners. Und bei Konflikten ist es so, Konflikte entstehen ja, wenn einer der Beteiligten die Bedürfnisse des Gegenübers unter seine eigenen stellt. Also sprich, ich stelle meine Bedürfnisse über deine. Dann kriegen wir einen Konflikt. Das ist die Ursache für Konflikte.
Also erstmal müssen wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, das ist das eine. Und dann.
Ja, okay. Nee, wir haben, also letztendlich haben wir alle ja die gleichen Grundbedürfnisse, das meine ich damit.
Ja.
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, über das Thema Bedürfnisse, Grundbedürfnisse. Ja, dazu gehört zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, natürlich Essen, Trinken, sicherer Schlafplatz. Dann haben wir gesagt, es gibt die Ebene der psychologischen Bedürfnisse. Da ist einmal das Thema Lustgewinn und Schmerzvermeidung. Und auf der anderen Seite das Thema Selbstwerterhöhung. Mhm. Ja, das ist die psychologische Seite. Und dann gibt es die Seite, ich nenne sie die psychosoziale Ebene. Einmal hast du das Bedürfnis nach Verbundenheit, also nach Gemeinschaft und auch nach persönlicher Entfaltung oder persönlichem Wachstum. Das haben wir ja vorhin auch schon mal thematisiert. Und wenn ich eines dieser Bedürfnisse gefährdet sehe oder momentan eben nicht erfüllt ist, und ich sehe jemanden, der sozusagen meiner Bedürfniserfüllung im Weg ist oder mit seinen Bedürfnissen, mit der Zwischenfunk, mit seiner Strategie, mit seinem Weg, dann haben wir einen Konflikt, weil da kommen dann Emotionen ins Spiel.
Eindeutig. Haben wir schon drüber gesprochen. Vielleicht nochmal der Hinweis, ne? In der Folge bei dir haben wir schon eine Menge gesprochen. Also wer möchte, in den Shownotes findet ihr alles. Da gerne nochmal reinhören. Okay, wir haben einen Konflikt. Und jetzt geht's ja darum, du bist Trainer dafür, solch einen Konflikt kommunikativ auszugleichen oder was sage ich?
Ja, genau. Also im Endeffekt, man könnte sagen, Trainer für Konfliktprävention. Darunter können sich die Leute am ehesten was vorstellen. Das heißt, ich ermächtige die Menschen, ihre Konflikte anzupacken. Ja. Und wir haben ja vorhin schon so ein bisschen in die Richtung angefangen. Sind Konflikte was Gutes oder was Schlechtes? Für die meisten Menschen sind Konflikte eher so igidigit, ja, so haben den Charme einer Zahnwurzelbehandlung. wenn man es aber mal sich genauer anschaut, dann nenne mir eine Innovation, die ohne Konflikt entstanden wäre.
Tja.
Ja, das wird schwierig. Also das heißt, für mich ist es so, Konflikte sind, ohne Konflikte keine Innovation, so rum. Und von daher sind Konflikte ein ganz wichtiger Motor. Es ist halt nur die Frage, wie gehen wir mit Konflikten um? Und da stelle ich eben fest, dass viele, viele Menschen, sagen wir mal, eher kindlich oder kindisch, infantil mit Konflikten umgehen und eben ihre Bedürfnisse über die des anderen stellen. Ja, und dann kommen wir natürlich in der Eskalation rein und werden den Konflikt auch nicht lösen.
Also wenn ich meine Kinder sehe, ich will das Auto haben und hau meinem anderen gegenüber einfach auf den Kopf, damit ich das Auto jetzt kriege.
So ungefähr. Genau, wir machen das dann nicht mehr mit Schlägen, also mit den Händen, weil das darf man ja nicht, ja, das ist ja Gewalt. Wir das üben dann Gewalt
schwer,
mit Wörtern.
Schwer, die Kinder das beizubringen, ja, in der Tat. Wir hauen nicht, ja.
Wir hauen nicht, sondern wir hauen mit Wörtern oder mit Machtstrukturen oder. Also gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Gewalt auszuüben. Aber wir versuchen dann auch, ähnlich wie ein Kind, ich will jetzt nicht alle mit einschließen, aber viele Erwachsene versuchen dann eben, ähnlich wie die Kinder, ihren Willen durchzusetzen. So funktioniert aber gutes Miteinander eben nicht.
Ja, jetzt lass uns mal ein bisschen gucken. Bei mir geht es ja ums agile Mindset und ich schaue jetzt mal auf so ein agiles Team. In der Regel selbst organisiert. Das heißt, die dürfen entscheiden, wie sie ihre Arbeit machen. Die haben keinen Chef mehr, der wie ein Ritter in goldener Rüstung angeritten kommt und mit seinem Schwert richtet über gut oder böse. Ja, sondern im Zweifel haben wir da Leute, die auf Augenhöhe agieren sollen. Wir haben dann vielleicht noch einen Scrum Master oder einen agilen Coach, der sozusagen als Mediator fungieren soll, wenn es dann doch mal heftiger wird. Aber im Grunde genommen ist der Anspruch an dieses Team, Leute, regelt euren Kram bitte selbst. Ja, und sieht zu, dass ihr miteinander auskommt und Wege findet, falls es mal nicht tut, es dann doch noch zu schaffen. Was ist da der Ansatzpunkt, was sind da die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht der Konfliktprävention?
Ich wollte gerade schon antworten, sag du es mir, weil du bist der Coach für Agilität.
Aber ich habe dich dafür da.
Also, erstmal, also ich habe so ein System entwickelt, das besteht aus 10 Leitsätzen, die wiederum in 3 Module gegliedert sind, mit denen man sowohl als selbstständiger Unternehmer Augenhöhe herstellen kann, beispielsweise mit seinen Kunden, aber auch mit anderen Leuten, die vom Status her vermeintlich höher sind. Und mit dem du aber auch im Team etwas abgewandelt für ein erfolgreiches und auch ja produktives, konstruktives Team sorgen kannst, also für Gemeinschaft. Und der erste Punkt ist im agilen Team, also wenn ich Agilität installiere, meines Erachtens schon gegeben, ne, nämlich Hierarchien existieren nur in unseren Köpfen, die können wir im Grunde genommen auch abschaffen und im Endeffekt glaube ich fest daran, der Mensch ist kein hierarchisches Wesen, sondern wir orientieren uns tatsächlich, wenn wir das Team gut kennen, wenn wir die Menschen gut kennen, einfach an dem, der am meisten Ahnung hat. Da muss ich nicht einen formellen Chef installieren und jetzt von oben sagen, der hat übrigens am meisten Ahnung. Das kriegen die Leute schon von alleine mit.
Ja.
Ja, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2.
Also wir begegnen uns als Menschen und nicht in Führungs-
genau.
und
Hierarchien. Ganz genau. Nicht in Funktionen, sondern als Menschen auf Augenhöhe begegnen wir uns. Ja. Dann der zweite Punkt ist, Wir fühlen uns in Dankbarkeit miteinander verbunden. Und da habe ich mal so eine kleine Mentalübung für mich entwickelt, die funktioniert echt super. Wenn du in ein Gespräch mit einem hohen Tier gehst, also einem CEO, einem Vorstand, was auch immer, ja, der fühlt sich ja sehr mächtig und auch vom Status her natürlich deutlich höher als du als kleiner Selbstständiger. Was habe ich gemacht? Ich habe ganz einfach gesagt, hey, Hierarchien existieren nur in unseren Köpfen. Die Organisation dieses hohen Tiers existiert nur im Kopf dieses Typen und auch natürlich in den Köpfen seiner Organisation. Also nehme ich doch meine eigene Organisation mit in das Gespräch rein. Und habe mir mal aufgemalt, mit wem fühle ich mich alles verbunden. Habe dann so eine Art Mindmap gemalt und habe dann mir im zweiten Schritt überlegt, wem innerhalb meiner Mindmap, meiner sozialen Map, sage ich mal, fühle ich mich gegenüber dankbar. Mhm. Denn Dankbarkeit verbindet wahnsinnig stark. Und dann habe ich mich gefragt, wer könnte mir denn dankbar sein? Und habe die entsprechenden Pfeile mit verschiedenen Farben eingemalt. Und plötzlich hatte ich meine eigene Organisation, die ich dann ganz einfach mit in das Gespräch genommen habe. Und ich habe mich mindestens auf Augenhöhe mit dem Typen gefühlt. Weil ne, Dankbarkeit ist halt so ein ganz echtes, ganz tiefes Gefühl. Ja. Und ich dachte mir so, hör mal, das, was mich mit meiner Organisation verbindet, ist vielleicht viel echter und tiefer als das, was du mit deinen Angestellten hast.
Ja. Also da geht es auch um eine innere Haltung im Sinne von nicht dieses Gefälle zu beobachten, der hat aber so x-tausend Menschen unter sich. Aufs Team wiederum bezogen, da habe ich das ja nicht so unbedingt. Ne? Also wenn ich sage, wir haben ein Team von 6, 7, 8, 9 Leuten, mhm. trotzdem hat der vielleicht mehr Ahnung von einem Thema oder ist schon länger im Team oder. Da kann ich, gibt ja auch genügend Dinge, die ich ihm, womit ich ihn größer oder kleiner machen kann. Mhm. Da funktioniert die Übung dann auch?
Genau, also der nächste Teil der Übung ist dann, dass du dir mal Gedanken machst, worin bist du einzigartig, worin bist du besonders und mach dir dann bitte bewusst, dass jeder Mensch eine Besonderheit oder eben mehrere Besonderheiten mit sich bringt und jeder bringt eben seine Talente ins Team ein und ohne diese Talente wäre das Team nicht vollständig. Also jeder hat seinen Platz, jeder hat seine, sag mal, Rolle, seine Kompetenzen. Ja. Und das halte ich für menschlich. Also wenn ich mir überlege, wie haben die Menschen, unsere Vorfahren, vor 50.000 Jahren gelebt, die haben in Horden gelebt, zwischen 20 und 50 Menschen. Und da gab es keinen formellen Chef in dem Sinne, höchstwahrscheinlich gab es keinen, ich war ja nicht dabei, sondern die haben eben ihre Rollen festgelegt aufgrund der Talente und der Interessen der einzelnen Menschen. Und die kannten sich auch jeder untereinander. Ja, und auf die Jagd sind sie halt gegangen. Und wenn die nichts mehr zu essen hatten, dann wurde ganz sicherlich der zweifelsfrei beste Jagdstratege zum Lenker der Jagd oder zum Chef der Jagd ernannt. Der beste Läufer wurde es dem genannt, der dem Tier hinterherrennen sollte. Der mit der lautesten Stimme hat das Tier getrieben. Und die kämen doch niemals auf die Idee, irgendein Jüngling, der noch nie bei einer Jagd dabei war, zum Jagdstrategen zu machen.
Vielleicht ja. zum Initiationsritual oder so.
Ja, aber das machen die aber auch dann, wenn sie genügend zu essen haben und es nicht ums Verhungern geht. So, ja. und dann, jeder hat seine Rolle innerhalb der Horde gehabt, ja. Am Abend, also wenn Bären und Wurzeln gesammelt wurden, dann hat halt der Ortskundigste oder die Ortskundigste die Sammlergemeinschaft angeführt. Da war auch klar, wer macht das und wem folgen wir. Und am Abend, am Lagerfeuer, da war dieser kleine, schmächtige Typ, den wollte keiner auf der Jagd dabei haben. Beim Sammeln war der auch nicht so der Held, aber der konnte Geschichten erzählen. Und am Lagerfeuer war er dann der Chef und alle haben ihm zugehört.
Der Steinzeit-Entertainer. Ja, aber das ist ja genau das, was wir im agilen Teams haben wollen, ne? In crossfunktionalen Teams, dass wir sagen, jeder bitte mit seiner Stärke hier rein. Okay, das war Schritt, ich habe mich gezählt, 3, ja?
Genau, das war dann Schritt 3. Also ich will jetzt nicht alle 10 Leitsätze durchgehen. Dann kommt sozusagen mein Modul Nummer 2. Da geht es darum, wenn du dann doch mal angegriffen wirst, was ja auch in einem agilen Team passieren kann, wie reagiere ich souverän und gelassen? Da gebe ich eben 3 Leitsätze mit auf den Weg. Unter anderem ein Leitsatz, den habe ich dann direkt aus dem Karate abgeleitet. Bei uns ist es so, wie gesagt, wir machen selbstschutzorientiertes Karate. Wenn mich jemand angreift, beispielsweise frontal mit einem geraden Angriff, passiert sehr selten auf der Straße, aber wenn es denn mal passiert, weiche ich aus und kontere aus einem anderen Winkel und am besten noch auf einer anderen Ebene. Und das kann ich auf die Kommunikation übertragen. Das heißt beispielsweise, jemand knallt mir einen Spruch an den Kopf. Ich merke so, das ist aber nicht so schön. Hey, wir sind doch hier im agilen Team. Wieso denn sowas? Und dann kann ich sagen, du, pass mal auf, also dein Spruch gerade, der irritiert mich doch sehr. Warum fühle ich mich jetzt gerade angegriffen? Mhm. Und dann kann der andere sagen, oh sorry, wollte ich nicht. War nur ein Spruch. Hoffentlich ist die Sache dann gegessen. Aber ich habe mich in dem Moment auf eine andere Ebene begeben, habe also diese Diskussion, den Angriff von oben betrachtet und habe es mit einer Ich-Botschaft zurückgespielt.
Also einmal auf die Metaebene, raus aus der inhaltlichen. Zweitens Ich-Botschaft, ganz entscheidend auf der gewaltfreien Kommunikation, ne, aus dem.
Genau.
Und damit das Thema weggenommen und woanders hingestellt. Mhm.
Genau. Du kannst natürlich auch, wenn du super gelassen bist, kannst du auch gelassen reagieren und kannst einfach zurückfragen, ich fühle mich angegriffen, hast du eine Idee, wieso? Ja, wenn du das ganz ruhig und gelassen fragst, ist das so ähnlich, nur dass du nicht die Metaebene benutzt, nur dann zeigst du Nehmerqualität und wenn der andere merkt, okay, der Spruch, der landet nicht, ja gut, dann probiert das hoffentlich nicht nochmal.
Oder gerade erst recht, ne? Das kann natürlich auch manchmal sein, wenn ich versuche, jemanden zu triezen und dann schaffe ich das nicht, da gibt es so ein paar Menschen, die dann erst recht loslegen. Aber dann.
Ja, hoffentlich nicht im agilen Team.
Hoffentlich nicht im agilen Team und hoffentlich auch keine Antwort mit, ja, aber deine Mutter, das wäre vielleicht auch nicht das Richtige. Okay, aber ich höre daraus, also selbst da auch dieses Ich-Botschaften senden ist für dich essentieller Bestandteil in der Konfliktprävention.
Habe ich so richtig? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das heißt, in Konfliktsituationen ist eine der wichtigsten Regeln überhaupt, sende Ich-Botschaften, bleib bei dir, bleib bei deinen Gefühlen. Wir haben ja gerade schon das Stichwort gewaltfreie Kommunikation genannt. Finde ich, ist ein super Modell, also Marshall B. Rosenberg mit seinen 4 Schritten. Da kann man sich super nachrichten. Es ist aber sehr schwer zu erlernen, finde ich. Also ich habe da wirklich 10 Jahre gebraucht, um das zu verinnerlichen und jetzt auch tatsächlich anzuwenden. Yeah. Und da geht es natürlich darum, seine eigenen Gefühle zu benennen. Also da ist natürlich zuerst mal Grundvoraussetzung, dass du sie überhaupt benennen kannst, dass du sie wahrnimmst und benennen kannst. Das fällt ja vielen schon mal schwer, vor allem uns Männern. Und dann natürlich auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das mache ich alles mit Ich-Botschaften. Ich bleibe bei mir und dann greife ich den anderen nicht an, weil wenn ich sozusagen zurück angreife, dann komme ich in die Eskalation rein. Also dann geht die Spirale los.
Jetzt hat eine Kollegin von mir ein sogenanntes Rabattmarkenheft, mit dem sie gerne arbeitet. Das heißt, da kann ich reinschreiben, wie so ein bisschen wie Tagebuch, der Peter hat mich heute geärgert. Der Peter hat dies und irgend dahinter ist Konzept Leiter der Annahmen. Also ich höre etwas, ich interpretiere es und lege es aus und das führt zu einer gewissen Emotion oder zu einer emotionalen Antwort. Und es sind manchmal Kleinigkeiten, auf die ich jetzt nicht gerade unbedingt sofort reagieren möchte. Aber in dem Moment, wo ich es mir ein bisschen aufschreibe und auch so ein bisschen sammel, kann ich für mich halt klar ziehen, ist da wieder ein Muster drin, das ich irgendwann gerne mal ansprechen möchte, bevor es sich bei mir verfestigt und das Bild heißt, der Peter ist ein Idiot. Weil das führt dann auch dazu, dass ich mich völlig anders verhalte, anstatt eine Klärung zu holen. Hast du irgendwas Ähnliches, ein ähnliches Tool oder was triggert das irgendwas bei dir, wenn ich das ja so erzähle?
Also zuerst mal hat das Thema Rabattmarkenheft bei mir getriggert. Ich klebe Rabattmarken in mein Heft und wenn das Heft voll ist, dann explodiere ich. Das ist so das Thema in Konflikten, was gerne verwendet wird, wenn ich also angetriggert werde, negativ und ich das runterschlucke, ertrage ich das so lange, bis ich explodiere. Also das war der erste Gedanke, den ich beim Thema Rabattmarkenheft gerade hatte. Da gibt's bei mir den Leitsatz, setze Grenzen sofort, also nimm deine Deckung hoch sofort und setz sofort Grenzen. Also wenn der Konflikt klein ist, wenn du dich angegriffen fühlst, sage das und zwar sofort. Also fang nicht an, Rabattmarken zu kleben, dann zu explodieren, wenn es voll ist. Das Thema sich etwas aufschreiben und die eigenen Trigger rausfinden, das behandle ich auch in meinem Konzept tatsächlich. Ich finde, wenn du regelmäßig zu deinen Konflikten so eine Art Spielanalyse machst, und ich sage bewusst Spiel, denn letztendlich ist es ein Spiel, dann kannst du deine Trigger kennenlernen, kannst dein Verhalten kennenlernen und kannst auch über das Reflektieren zu deinen Konflikten dein Konfliktverhalten verbessern. Und damit eben dann deine Kommunikation. Genau.
Und gibt es da, keine Ahnung, ein Tool, ein Kniff, ein Trick, wo du sagst, wie wir das im Alltag gut schaffen können?
Also ich nutze regelmäßig das Thema, nicht das Thema, ich nutze regelmäßig ein Tagebuch. Ich habe mir also so ein Blanko-Tagebuch geholt, in das ich dann reinschreibe, wenn mich etwas angetriggert hat. Und dort reflektiere ich dann schriftlich. Ich habe da jetzt noch keine Anleitung in dem Sinne entwickelt, nach dem Motto, beantworte denen die Fragen. Ich habe in einzelnen Kommunikationstrainings das schon mal gemacht, dass ich mit den Trainingsteilnehmerinnen und Teilnehmern Konflikte durchgegangen bin, die dann mit drei Fragen in der Reflexion geschickt habe. Und dann haben wir uns überlegt, mit den Leitsätzen, die ihr gerade kennengelernt habt, wie hättet ihr euer Verhalten verbessern können? Und über diese mentale Auseinandersetzung des Was wäre, wenn, erhöhe ich die Chance, dass ich beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation souveräner, gelassener oder eben besser reagiere, sprich deeskalierend oder eben so, dass der Konflikt ja so ausgeht, dass ich nicht unterlegen bin und auch nicht einfach runterschlucke.
Sehr spannend. Ich würde gerne nochmal auf die andere Seite, jetzt haben wir gesagt, ne, Magenheft ist voll und ich spreche es nicht an, sondern ich explodiere, das ist nicht so gut, aber genau da will ich mal hingucken. Wenn so ein Konflikt in so einem Team da ist, was mache ich denn dann? Also wenn es wirklich, das Ding läuft jetzt schon eine Weile und die zwei kriegen sich immer wieder an die Köpfe. Gibt es da etwas, was du uns mitgeben kannst, was da ein gutes Vorgehen ist?
Ja, letztendlich muss natürlich, also wenn es einen Chef gibt, dann sollte der Chef drauf gucken. Der Chef hat natürlich immer auch eine Mediatorenfunktion. Also er hat immer auch die Aufgabe, genau solche Konflikte zu erkennen und dann zu behandeln und dann da eben zu vermitteln. Ich vermute, in agilen Teams ist das Scrum Master oder Scrum Masteress heißt es, glaube ich, ne? Also die dann auf die Spielregeln achten und dann eben auch als Konfliktvermittler auftreten. Was kann man machen? Im Endeffekt kommt es darauf an, wie weit ist das Ding gediehen? Also wie weit ist der Konflikt eskaliert? Wenn du natürlich so mit in den höchsten Eskalationsstufen dich schon befindest, das heißt, die beiden wollen nur noch den Tod des anderen, dann kannst du da nichts mehr vermitteln. Also da kannst du es eigentlich vergessen, da kannst du nur noch warten, bis die kampfesmüde werden. Ja. Beziehungsweise du trennst die dann halt voneinander irgendwie so.
Gemeinsam in den Untergang, ja, da haben wir die Glaselstufen, ja.
Genau, das sind die Glaselstufen und wenn die so weit sind, dann ziehen die natürlich notfalls das Team mit runter, bilden Fraktionen und dann kannst du es eigentlich vergessen. Also dann musst du die trennen und musst da entsprechende Konsequenzen ziehen. Ansonsten, wie gesagt, sei wach und geh in das Team rein und hilf zu vermitteln. Biete auch immer wieder deine Hilfe an. Und da ist natürlich wichtig, dass Chefs oder eben auch Scrum Master neutral rangehen und jetzt nicht mit Sympathien oder sowas spielen, sondern dass sie professionell sind. Und auch wenn mir die eine Seite vielleicht sympathischer ist als die andere, dann trotzdem eben die neutrale, professionelle Distanz zu wahren und da auch ordentlich vermitteln zu können. Mein Ansatz ist allerdings, dass die Leute im Vorfeld fit gemacht werden, ihre Konflikte tatsächlich erwachsen und souverän zu lösen. Also dass jeder Konflikt, der auftritt, möglichst aus eigener Kraft gelöst werden kann.
Ja, und ich glaube, das ist auch sehr im Sinne von agilen Teams. Letzter Punkt, glaube ich, dann sind wir durch. Dieses Thema Selbstreflexion, sich seiner Selbstbewusstsein, seiner Trigger, seiner Emotionen, seiner Grundbedürfnisse, klang für mich jetzt raus, ist ein essentieller Punkt, auch für dich, auch für dein System. Wenn jemand am Anfang all dessen steht, sich damit noch gar nicht mit sich selbst und mit seiner Selbstreflexion noch gar nicht so stark auseinandergesetzt hat, was ist ein guter erster Schritt, dahin zu kommen? Ist es Karate? Ich weiß nicht.
Ich würde spontan sagen, nein. Aus dem einfachen Grund. Ich bin, ich habe viel in der Karatewelt kennengelernt und da gibt's halt solche und solche und je nachdem, an welche Trainer du gerätst, ohne die schlecht machen zu wollen, aber da gibt's ganz viele verschiedene Ausprägungen und Karate ist nicht zwangsläufig dazu geeignet, dich als Persönlichkeit reifen zu lassen. Da habe ich auch genügend Karateka kennengelernt, die, sagen wir mal, das Ego gut gepimpt haben, aber das Ideal, was im Karate so oft vermittelt wird, nicht unbedingt leben. Es gibt aber auch herausragende Persönlichkeiten, wo ich sage, wow, das ist klasse und das sind dann auch so letztendlich Vorbilder für mich. Mhm. Wie kann jemand anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Naja, das erste Mal ist, dass du ehrlich dir selber gegenüber bist. Das heißt, mache dir klar, gibt es da Situationen, in die du immer wieder gerätst, die einfach schmerzhaft für dich sind? Ja, also Klassiker, kennst du vielleicht auch in deinem Bekanntenkreis, da gibt's immer eine Frau, die diese Arschlochtypen sich immer wieder anlacht.
Ja.
Und alle sagen nur, oh nee, nicht schon wieder so ein Typ, ja. Aber die Frau sagt immer, nee, privat ist der ganz anders. Und das ist ein Muster, dessen sich diese Frau noch nicht bewusst ist. Wenn sie sich das eines Tages bewusst machen, dann sagen sie, um Gottes Willen, wie konnte ich nur? Aber bis das soweit ist, braucht es seine Zeit. Und solche Muster, die haben wir eben alle in uns, die sind uns in der Kindheit anerzogen worden, teilweise auch noch im jungen Erwachsenenalter. Und die gilt es erst einmal zu erkennen. Da hilft natürlich immer ein guter Coach, da hilft natürlich auch ein guter Trainer. Das heißt, der Fremdblick auf mich selber, der kann schon sehr erhellend sein. Da muss ich aber natürlich auch Vertrauen entsprechend zu dem Coach aufgebaut haben. Das ist auch klar.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, der muss einfach sein Handwerk verstehen. Der muss professionell sein.
Und er muss zu mir passen. Ja, sicher auch so.
Ja, und er muss zu mir passen. Genau. Also wenn da die Chemie nicht stimmt, dann kann der professionell sein, wie er will. Dann passt das auch nicht. Ansonsten, ich bin persönlich so ein Typ, ich mache sehr viel mit mir selber aus. Das ist auch ein bisschen ein Muster von mir, was ich schon durchblickt habe, aber ich habe es zum Teil auch schon geändert. Aber ich bin so jemand, ich will immer selber stark sein, selber meine Themen lösen, auflösen, meine Probleme lösen. Und ich hole mir sehr spät fremde Hilfe. Das ist ein Muster von mir, wie gesagt, das durchbreche ich auch zunehmend. Also da nehme ich sozusagen Hilfe von anderen Menschen in Anspruch, frage die, ey, wie wirke ich auf dich? Wie wirkt denn das, was ich mir da als Idee ausgedacht habe, auf dich? Ja. Aber da kann ich trotzdem nur empfehlen, also übertreibt das Muster nicht so sehr wie ich, aber fangt an, ehrlich mit euch selber zu sein und euch einfache Fragen zu stellen. Welche Situationen erlebe ich immer wieder, die für mich schmerzhaft sind? Was ist das Ähnliche an den Situationen?
Ja, sehr gut. Finde ich einen guten Punkt. Mein lieber Axel, wir sind schon wieder weit vorangeschritten. Zumal, wenn man bedenkt, dass es die zweite Folge von uns beiden ist, weil die erste ja bei dir war. Insofern würde ich gerne zum Abschluss den Zuhörern, die jetzt bei mir zuhören, einmal noch die Gelegenheit geben, wo können sie dich finden? Wenn sie jetzt sagen, Mensch, ich will mehr von der Methode wissen, was sind denn die anderen Schritte noch? Ihr habt mich jetzt ein bisschen angeteasert, ich will mehr wissen. Oder vielleicht auch dich persönlich oder vielleicht auch im Karate. Kann ja sein, dass da jemand Neugier entwickelt hat. Wo findet man dich und wo findet man deine Themen?
Also mich findet man natürlich auf meiner Homepage, die heißt maluschka.com oder maluschka.com. Maluschka, wie man es spricht, M-A-L-U-S-C-H-K-A. Und dort stelle ich mich und mein Business und meine Ideen vor. Unser Karate-Verein, Karate-Dojo, nennt sich Shobu Shinkai. Wir trainieren in Bonn. Also wer hier in der Umgebung ist, ist herzlich eingeladen. Auch Lehrgänge geben wir regelmäßig.
Ja, das muss ich lieber aufschreiben in den Shownotes. Ja, das ich auch, aber das wird
genau.
Und auf den Social Media Kanälen, wo trifft man dich da?
Leider überall. Also leider sage ich, weil ich da noch nicht fokussiert bin. Ich poste inzwischen eigentlich fast überall das Gleiche. Ich bin auf LinkedIn. Auf Xing bin ich eigentlich fast gar nicht mehr aktiv, muss ich sagen. Also LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, da findet man mich. Am aktivsten bin ich auf LinkedIn und auf Facebook. Instagram kommt so langsam in Fahrt, aber auch das ist wieder so ein agiles Herantasten bei mir.
Sehr gut. Ja, bei mir wird es eher weniger auf Insta, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, lieber Axel, ich danke dir. Noch ein letztes Wort, Word of Wisdom, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Ein letztes Word of Wisdom. Lebt menschlich.
Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Lebt menschlich. Alle lieben Zuhörer, es hat mich sehr gefreut, dass vielleicht ein paar Besucher von dir, von deinen Zuhörern hier rüber gekommen sind. All meinen Zuhörern kann ich nur empfehlen, schaut bei Axel im Podcast vorbei, hört euch die erste Folge an von dieser kleinen Podcast-Rallye. Und ich danke dir, dass du das Experiment mitgemacht hast. Und wir freuen uns beide über Rezensionen, über Teilen, Wiederkommen, Abonnieren, alles, was man so kennt, hilft uns natürlich beiden sehr. Danke dir, Axel, und ich sage tschüss und auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Gespräch, Ansgar. Ciao, ciao und tschüss.